Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Ich war ja 2 Wochenende unterwegs. Und ach, zu Hause ist einfach am schönsten. Letztes Wochenende in Norddeutschland, in einer Runde, sagte jemand, weißt du, an wen du mich erinnerst? Ich sag, an wen denn? Da sagt der Mann, du hast brutale Ähnlichkeit mit Wladimir Putin. Ihr habt gut lachen, ne? Mir hat es zu denken gegeben. Und wie der Zufall es so will, stolper ich über eine App. Da kannst du dein Bild hochladen. Und dann gibt es einen weltweiten Vergleich mit Promis. Und du kannst schauen, mit wem hast du denn am meisten Übereinstimmung. Und das habe ich natürlich sofort getan, weil ich wollte diese Aussage von diesem Mann da im hohen Norden mal objektiv prüfen lassen. Das war ja eine recht subjektive Meinung, die er hat. Und dann wollte ich mal wirklich sehen, was gibt diese App her? Und tatsächlich, es gab einen Match, eine sehr hohe Übereinstimmung mit einem Promi und es war nicht Wladimir Putin. Wollt ihr wissen, mit wem? Ich zeig's euch. Ja, Mann. Bruce Willis. So, damit wäre das Thema erledigt. Kommt hier keiner mehr mit Putin um die Ecke hier, okay? Ich möchte zusammen mit euch heute über ein Thema nachdenken, das die ganze Welt beschäftigt. Nicht nur unser Land, sondern all over the world. Alle Menschen stellen sich gerade eine Frage. Ob gläubig oder eben nicht so sehr gläubig, ob alt, ob jung, Mann oder Frau. Alle fragen sich, wie kann ich in dieser Zeit gesund bleiben? Und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. Und wahrscheinlich ist dir auch schon aufgefallen, dass Menschen sich grüßen und sagen, ah, ja, Hauptsache gesund. Oder zum Geburtstag und tatsächlich, je älter man wird, umso höher lernt man das auch zu schätzen, diesen Segen. Ich wünsche dir Gesundheit. So, wie bleibe ich gesund? Und mein Eindruck ist, wir haben uns sehr, sehr auf körperliche Gesundheit gerade reduziert und konzentriert. Und ich möchte das ein bisschen umfassender mit euch anpacken, dieses Thema. Wir springen rein in einen Brief, den einer der Jünger von Jesus geschrieben hat. Sein Name ist Johannes. Er hat ja mehrere Briefe geschrieben, 3 und auch ein Evangelium und die Offenbarung. So. Ein Mann, der viel zu sagen hat. Und in seinem hohen Lebensalter schreibt er einen sehr, sehr persönlichen Brief an einen guten Freund. Der kürzeste Brief im Neuen Testament. 219 Worte und du bist durch. Eine Viertelstunde heute Nachmittag und du hast einen ganzen Brief im Neuen Testament schon gelesen, nämlich den 3. Johannesbrief. Wenn es einen 3. gibt, dann hast du recht. Dann gibt es auch einen 1. und einen 2. Der 1. ging an mehrere Gemeinden. Der 2. Johannesbrief war dann schon ein bisschen persönlicher, vermutlich an eine ganz bestimmte Gemeinde gerichtet. Und eben der 3. ist dann an einen Freund. In den Briefen, die Johannes schreibt, da lobt er immer wieder, wie die Leute sich einbringen für die Gemeinde und er lobt die Liebe untereinander. Und man muss jetzt wissen, wenn man seine Geschichte kennt, er hatte einen Spitznamen bekommen von Jesus, den trug er und sein Bruder Jakobus. Jesus nennt sie ja mal an einer Stelle Bonerges und das heißt übersetzt Donnersöhne. Und man kann schon davon ausgehen, an dieser einen Stelle, und Jesus betitelt sie dann eben mit Donnersöhne, dass die beiden ein bisschen ein Problem hatten, ihren Ärger im Griff zu behalten. Oder vielleicht anders ausgedrückt, vielleicht waren es auch echte Choleriker. Und dann in der Nachfolge ändert sich da etwas im Leben vom Johannes. Und aus diesem Donnersohn wird jemand, der sich auszeichnet durch die Liebe. Und das ist sein schwerpunktmäßiges Thema. Immer wieder die Liebe, die Liebe, die Liebe. Die Wahrheit dann gekoppelt mit. Und so wird aus dem Donnersohn ein Apostel der Liebe. Er schreibt seinen letzten Brief an seinen Freund, den 3. Johannesbrief, mit sehr viel Lebenserfahrung. Man kann annehmen, dass er vielleicht schon um die 90 Jahre alt war. Er war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs. Bevor er in die Nachfolge Jesus kam, war er Unternehmer, hatte einen Fischereibetrieb, bis Jesus dann sagt, komm, lass mal die Netze liegen, jetzt geht's Menschen fischen. Und das tat er dann auch. Er hat unglaubliche Offenbarung bekommen, dieser Mann. Und im 3. Brief, den er schreibt, da wollen wir mal die ersten 2 Verse uns anschauen. Und dann möchte ich einiges über das Thema sagen, wie können wir gesund bleiben in dieser Zeit. 3. Johannes, Vers 1 und 2. Der Brief beginnt mit der Älteste. Und damit meint Johannes sich, oder andere Übersetzungen schreiben, der Gemeindeleiter. Und beides ist zutreffend. Der Älteste an seinen lieben Freund Gaius. Mein Freund, ich schreibe dir, weil ich dich aufrichtig liebe. Wenn du so einen Freund hast, der dir so einen Brief schreibt, kannst du dich einfach nur glücklich schätzen. Wenn so ein Brief losgeht, dann weißt du hinterher, es kann nur gut werden. Und hier schreibt Johannes, ich schreibe dir, weil ich dich aufrichtig liebe. Und jetzt kommt's. Es ist mein Wunsch, andere Übersetzungen sagen, mein Gebet, dass du gesund bleibst, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. So gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Ich habe gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung, hat mir sehr gut gefallen, aber wir werden auch noch andere Übersetzungsvarianten hinzuziehen. Aber erst möchte ich beten und Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du möchtest, dass es uns gut geht. In allen Bereichen des Lebens. Das ist dein erklärter Wille. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass wir das alles aufnehmen, was du uns sagen willst. Und das segne ich jeden mit Aufmerksamkeit. In Jesu Namen. Amen. Ein dreifacher Segensspruch, der hier von Johannes an seinen Freund geht. Er sagt, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht. Also sehr allgemein. Dann sagt er, ich möchte auch, dass es deinem Körper, deiner Gesundheit gut geht. Und er vergisst auch nicht die Seele. Auch deinem inneren Menschen, dein Seelenleben, der soll es gut gehen, deiner Psyche. Also allgemein, körperlich und seelisch. In dieser Genfer Übersetzung heißt es, dass es dir so gut geht, wie es deinem Glauben gut geht. Andere Übersetzungen sagen, dass es dir so gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Tatsache ist, Geist, Seele und Leib gehören zusammen. Du kannst sie nicht trennen und sie haben absoluten Einfluss aufeinander. Eine kranke Seele, und das ist ja mittlerweile auch medizinisch gar kein Geheimnis mehr, eine kranke Seele wirkt sich oft körperlich aus durch Schmerzen. Und Johannes sagt, Gaius, ich will, dass es dir in allen Bereichen deines Lebens gut geht. Ich möchte, dass du gesund bist, dass es dir in den allgemeinen Dingen des Alltags gut geht und dass es dir so gut geht, wie es deinem Glaubensleben geht. Und das werden wir sehen, ist mit einer der wichtigsten Punkte. Ich sprach letzte Woche mit einem Mann, hat am gleichen theologischen Seminar studiert wie ich, ein paar Jahre nach mir. Und er macht gerade eine Pause seines Dienstes. Wir kamen ins Gespräch und ich stellte fest, oh, er hat eine taffe Zeit hinter sich, wie ganz viele übrigens von uns auch. Und bei ihm hatte sich das so ausgewirkt, dass er einen sehr hohen Blutdruck bekommen hat, den Krankenwagen rufen musste, wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen fanden statt und die Ärzte fanden nichts. Und hinterher ist ihm klar geworden, der Druck in meiner Seele hat das ausgelöst in meinem Körper. Geist, Seele und Leib, sie sind so untrennbar miteinander verbunden. Gott hat sie geschaffen. Du bist ein Mensch aus Geist, Seele und Leib. Alles drei gehört zusammen. Und es gilt eben nicht nur, die körperliche Unversehrtheit zu schützen. Nein, es zählt auch deine Seele und dein Geist dazu. Gehen wir ran an diesen Segenswunsch, den Johannes seinem Freund übermittelt. Zunächst einmal, dass du gesund bleibst. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr gesund bleibt. Jeder Einzelne. Johannes sagt, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, weil Gott möchte, dass wir Menschen gesund und stark sind. Gott will nicht, dass Menschen krank sind. Krankheit ist nicht im Willen Gottes. Ich weiß, das wird von manchen Kirchen anders gepredigt. Auch Theologen sind da unterschiedlicher Meinung. Ich möchte mich einfach mal festlegen und möchte sagen, die Krankheit ist hervorgerufen worden durch den Fluch der Sünde. Wir leben in einer Welt, die unter Sünde gefallen ist. Aber wenn du mal den die Schöpfung dir anschaust, ganz an den Anfang der Bibel gehst, dann siehst du, dass Gott in seinem Plan etwas Wunderbares hatte. Er setzte in die Mitte des Gartens den Baum des Lebens. Du sagst, oh, da gab es noch den anderen, der mit der Erkenntnis, ja, den gab es auch. Da hat Gott gesagt, greift nicht zu. Aber beim Baum des Lebens hat Gott gesagt, nimm Leben, greif zu. Der Tod war da nicht da. Der Mensch wurde nicht geschaffen, in den Garten Eden gesetzt, um dann zu sterben. Nein, der Tod war die Folge von der Sünde, die in die Welt kam. Und wer der Verursacher dieser Sünde war, ist auch klar. Da saß eine Schlange im Baum oder wie unser Lehrer in der Bibelschule gesagt hat, die Schlange war sicherlich aufrecht und ein ganz ansehnliches Wesen und so weiter. Heute schlängelt sie ja so rum. Der Teufel verführte den Menschen. Die Folge war die Sünde, die in die Welt kam und damit auch der Tod und die Krankheit. Gott möchte, dass es dir gut geht. In seinem Wort heißt es, dass er der Arzt ist, dass wir durch seine Striemen am Kreuz von Golgatha, dass uns Heilung zuteil geworden ist. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Kraft und er will, dass es dir gut und du heil bist. Jesus sagt, ich möchte, weil ich lebe, sollt ihr Leben. Und ich möchte, dass ihr Leben habt im Johannes 10, Vers 10. Da wird uns berichtet, dass es einen Widersacher gibt, den Teufel, der nichts anderes vorhat, wie zu stehlen und zu rauben, etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört, um es dann zu zerstören. Der Teufel ist sehr daran interessiert, Menschen mit Krankheiten zu schlagen, innerlich leer und hohl zu machen, in depressive Stimmungen zu führen, jeden Lebensmut zu rauben. Das ist der Job vom Teufel. Jesus ist gekommen, damit wir leben, ihr Lieben. So, Johannes sagt also zu Gaius, seinem Freund, hey, ich möchte, dass du gesund bleibst. Genau das will Gott auch. Schau, wenn ich so darüber nachdenke, wie viel Heilung allein auch in die Natur hineingelegt wurde. Oder auch wir schneiden uns und dann heilt es wieder, so eine Art Selbstheilung, die Gott hineingelegt hat. Ich wurde erinnert bei dem Punkt, als ich nachgedacht habe, an einen Baum, den kannst du drüben beim Saloon in diesem kleinen Rasenfläche, da steht im Eck ein Baum, statt ihm doch einen Besuch nach dem Gottesdienst ab. Weil das war nicht sein ursprünglicher Platz. Ich war dabei, zusammen mit Susan Herrmann haben wir ihn hier vorne, irgendwo hier gepflanzt. Irgendwo hier. Aber dann musste er weichen, damit die Halle gebaut werden kann. Und er bekam einen neuen Platz, da drüben, wo jetzt die Rutsche ist. Das war Standort Nummer 2. Aber auch da musste der Baum weichen. Und es war mir ein bisschen arg, aber es musste sein. Und dann beim dritten Umsetzen kam der Bagger ins Spiel. Weil er war ja schon etwas gewachsen und man hat ein Seil drum gemacht, um ihn anzuheben. Und dann hat er sich deutlich an der Rinde verletzt. Das kannst du auch draußen sehen. Aber das Schöne ist, die Wunde hat sich wieder geschlossen. Ich habe auch immer gesegnet und Gutes ausgesprochen. Ist nichts Esoterisches. Du kannst ruhig auch beten für deinen Hund und deinen Goldfisch und für auch den Baum. Du wirst sehen, er steht da drüben und ich freue mich daran, dass dieser Heilungsprozess wieder in Gang gesetzt wurde. Und manchmal braucht es mehr wie so diese Selbstheilung, wobei die auch total göttlich ist. Aber manchmal braucht es dieses Gebet der Heilung, das sofort einsetzt. Und weißt du was? Gott ist in der Lage und er ist fähig, uns zu heilen. Und wenn es so sein sollte, dass wir unsere Augen schließen hier auf der Erde, hey, dann kommen wir in der Ewigkeit an dem Ort, wo es keine Krankheit mehr gibt, in Ewigkeit, wir keine Tränen mehr weinen, sondern in voller Heilung mit unserem Auferstehungsleib in der Ewigkeit bei Jesus sind. Ist das nicht wunderbar? Gott will, dass du gesund bist, so schreibt es Johannes an Gaius, du sagst, oh, mir geht's körperlich nicht so gut. Ich möchte sagen, halte fest im Glauben. Lass uns miteinander beten, darum ringen, dass Gottes Heilung einsetzt. Zweitens, Johannes sagt, ich möchte, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Also in allen Dingen auch des allgemeinen Lebens, dass du Erfolg hast. Und auch jetzt weiß ich, Einige werden sich regen innerlich und sagen, oh, Erfolg, das habe ich irgendwie anders gelernt, irgendwo schon mal von einer Kanzel Deutschlands gehört. Wir Christen, alles nur nicht erfolgreich sein. Ich möchte sagen, Gott will, dass es dir gut geht, auch im materiellen Bereich. Gott will, dass du Erfolg hast. Ja, ich merke schon, da muss ich nur ein, zwei Sätze dazu sagen. Als Kind im Liederbuch gab es ein Lied, das werde ich nie vergessen in meinem Leben, da gab es eine Strophe, ich armer Wurm Jakobs. Aber er ist ja Theologie auch und man singt das und ich armer Wurm. Du bist kein Wurm. Du bist geschaffen zu den guten Werken, die Gott schon lang vorbereitet hat für dich, damit du gesegnet wirst und anderen ein Segen sein kannst. Ich möchte das gerne biblisch untermauern, ihr Lieben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott kann, wollen wir das mal gemeinsam sagen? Gott kann, komm nochmal ganz laut. Er kann euch so reich beschenken. Jetzt, das gefällt mir ausgezeichnet, was hier kommt. Ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Ich liebe das. Du hast genug, um deine Rechnungen zu bezahlen, all das, was der Alltag ausmacht, irgendwie hinzukriegen. Und darüber hinaus sagt Gott, ich will dich überschütten, damit du nicht alles für dich behältst, nein, damit du anderen ein Segen sein kannst, ist das nicht wunderbar. Du kannst aus dem Überfluss heraus andere Menschen segnen. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Und wenn du das tust, dann kommt ein Segenskreislauf in Gang und plötzlich merkst du, Gott, ja, er öffnet die Fenster des Himmels und plötzlich kommt Segen aus unterschiedlichsten Wegen wieder zurückgeflossen und ich kann wieder weiter segnen. Es gibt ein Geheimnis mit diesem Segenskreislauf. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Gott sagt, wenn wir seinen Bund halten, in seinen Bund eintreten, wenn uns seine Sache und seine wichtigste Sache ist seine Kirche, seine Gemeinde, wenn uns die nicht egal ist, sondern wenn wir sagen, ich möchte damit beitragen, dann wird Segen freigesetzt. 5. Buch Mose, 8. Kapitel, Vers 18. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Hast du gehört? Er gibt dir Kraft, damit du nicht den ganzen Tag faul im Bett liegst, dich von links nach rechts wendest. In dem Buch der Sprüche heißt, der Faule dreht sich im Bett wie die quietschende Tür in der Angel. Nee, dass du aufstehst. Ich gebe dir die Kraft, um Vermögen zu schaffen. Also es fordert es heraus, dass du aktiv wirst, dass du nach vorne gehst. Und dann, und der zweite Teil dieses Verses ist so entscheidend, damit er seinen Bund aufrecht hält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Gott gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen, materiellen Erfolg zu haben. Aber bedenke, er gibt es, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Gott ist ganz sicher daran interessiert, dass du auch versorgt bist. Aber es gibt für seine Versorgung noch einen wesentlich tieferen Grund. Und dieser Grund ist, dass wir beitragen, dass sein Reich in dieser Welt gebaut wird. Bei dem letzten Segensspruch, den Johannes an seinen Freund Gaius bringt, das ist eigentlich mehr eine Feststellung. Er sagt, ich wünsche dir, dass du gesund bist, dass dir in allen Dingen wohl geht. Und dann sagt er, so wie es deiner Seele oder so wie es deinem Glaubensleben gut geht. So, Gesundheit zu bewahren, hat ganz viel damit zu tun, dass wir darauf achten, dass es unserem inneren Menschen, so beschreibt es die Bibel, dass es unserer Seele, unserer Psyche, unserem Glaubensleben, dass es gut geht. Das ist sozusagen die Voraussetzung für Gesundheit und Segen in allen Lebensbereichen. Weil wenn dein Glaubensleben Schieflage hat, deine Seele zerstört ist, vielleicht durch Unvergebenheit, durch Bitterkeit, dann kann dein Körper nicht gesund bleiben. Ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die letzte Aussage von Johannes an seinen Kumpel ist das Wichtigste. Es ist die Grundlage für die beiden anderen Dinge. Gaius war also ein Mann, der in seinem Glaubensleben sehr stabil war. Und war, dass er gesund war, das hatte Gründe. Es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, in jedem einzelnen Leben, die gilt es fleißig zu schützen, wirklich darauf Acht zu geben, wenn wir gesund bleiben wollen. Und ich möchte nur kurz, ganz kompakt ein paar Dinge nennen, die so wichtig sind. Als ich über Johannes und Gaius nachgedacht habe, dann fiel mir auf, hey, der Gaius, der hat echt einen Freund gehabt. Und das war der Johannes. Es war nicht nur ein Freund, es war ein Mentor mit Lebenserfahrung. Das war jemand, der ihm zur Seite stand, der sagt, hey, ich bin ein echter, wahrer Freund für dich und ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Ein Freund, der auch in den schweren Zeiten bei ihm ist. Du sagst, na, mit dem Gaius, der hat es ja easy gehabt. Ja, dann bitte lest doch mal den Brief ein bisschen weiter. Nicht nur die ersten beiden Verse. Wenn du an den Vers 9 kommst und Vers 10 im dritten Johannesbrief, dann stellst du fest, auch der Gaius hatte manche Herausforderungen, die ihm das Leben schwer gemacht hat. Und Herausforderungen kommen immer auf zwei Beinen daher. So auch bei ihm. Vers 9. Johannes sagt, ich habe der Gemeinde etwas geschrieben. Und dann aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, der nimmt uns nicht an. Und da nennt er die Gründe. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an, wehrt auch denen, die es wollen und stößt sie aus der Gemeinde. Hey, was für eine große Not. Da ist jemand, der sein eigenes Reich baut. Ein absoluter Egozentriker, der nur die Nummer eins sein will. Ein Machtmensch, der andere beherrscht, niemanden hochkommen lässt, sondern sagt, hey, da ist jemand motiviert in der Gemeinde, dich kicke ich raus. Und Johannes sagt, so geht das nicht. Und Gaius hatte seine Not damit. Und Johannes sagt, Gaius, du bist nicht alleine. Ich bin an deiner Seite und ich schreibe und ich werde vorbeikommen und das müssen wir zu Ende bringen. Es geht nicht, dass da ein Rebello hintenrum immer alles durch sein böses Geschwätz durcheinander bringt und andere davon abhält, in den Dienst zu kommen. Das geht so nicht. Gaius war klar, es gibt Widerstände im Leben und es gibt einen Kampf, in dem wir uns befinden. In dem hat nicht nur er sich befunden, sondern in dem befinden wir uns auch. Das ist der Kampf, der in der unsichtbaren Welt stattfindet. Hauptsächlich seinen Angriffspunkt in unserem Denken festlegt. Da findet ein Kampf statt in den Gedanken. Das ist ein Kampfplatz im menschlichen Verstand. Und die Bibel sagt, wir müssen die antigöttlichen Gedanken gefangen nehmen, uns ganz entschieden dagegen wenden. Aber dazu ist es wichtig, dass wir sie zunächst enttarnen. Wenn du gesund bleiben willst in deinem Leben, dann musst du unterscheiden lernen zwischen Lüge und Wahrheit. Und wenn du mal den dritten Johannesbrief liest, hey, immer wieder wird von der Wahrheit gesprochen. Immer wieder wird die Wahrheit genannt. Es ist so wichtig, dass wir verstehen und uns nicht auf irgendwelche negativen Lebenslügen einlassen. Die können so unterschiedlich sein. Die Lebenslüge, dass du nichts wert bist. Und du lebst in diesem Minderwert. Dem Gedanken der Festung, ich kann nichts bringen. Hey, Gott hat dich begabt, er hat dich berufen, du bist wertvoll. Und er zuallererst fordert er dich auf und sagt, sei ein Liebender. Nimm meine göttliche Liebe für dein Leben an. Jesus sagt, ich nenne euch nicht Sklaven, ich nenne euch Freunde. Wir müssen diese Lüge enttarnen. Oder ich dachte an so eine andere Lüge, die sich eigentlich in den letzten anderthalb Jahren erst so richtig aufgetan hat. So diese Lüge, oh, ich kann Gemeinde ganz bequem auch von zu Hause im Schlafanzug miterleben. Liebe Grüße an alle, die jetzt gerade im Schlafanzug sind. Ihr seht fantastisch aus. Aber das ist nicht Gemeinde. Wie können wir Lügen aufdecken? Wir brauchen dazu das Wort Gottes. Im Hebräerbrief wird dieses Problem, was gerade viele Kirchen auch erleben, ganz deutlich benannt. Dort heißt es, versäumt und verlasst die Versammlungen der Heiligen nicht. Nicht ist das entscheidende Wort. Nicht. Gemeinde ist mehr, wie am Bildschirm eine Predigt anzuschauen. Und mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten. Du kannst über die ganze Welt an irgendwelchen Predigten teilnehmen. Und es gibt fantastische Prediger. Aber weißt du was? Ich selbst nehme mich auch nicht so wichtig. Ich weiß, was eine Predigt bewirken kann. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die persönliche Begegnung das ist, was Menschen verändert. Darum sind unsere Kleingruppen so wichtig. Und ja, wenn wir zusammenkommen, ja, dann reibt's mal. Und diese Reibung ist gut, weil sie uns hilft. Sie baut unseren Charakter. Wir lernen, miteinander umzugehen. Wir lernen, die Liebe in die Praxis zu bringen. Aus Liebe nehmen wir auch die Masken in Kauf und sagen, okay, es ist nicht angenehm. Die Diskussion darüber ist noch viel unangenehmer. Hey, let's go. Lasst uns einander treffen. Wir leben Gemeinde. Kirche ist Kirche, wenn Menschen, Brüder und Schwestern zusammenkommen. Die Bibel nennt ja, ob es dir jetzt gefällt oder nicht, aber die Bibel gebraucht auch das Bild von uns als Gemeinde, nicht nur als Leib mit vielen unterschiedlichen Gliedern und Befähigungen, sondern die Bibel nimmt auch das Bild von der Schafherde. So, Jesus ist der Hirte und du bist? Wir sind Schafe, er ist Hirte. Wir Schafe, er Hirte. Alle zusammen sind wir eine Herde. Weißt du, wie der Wolf ein Schaf nennt, das ausbüchst und seinen eigenen Weg geht und sagt, ich kann das alles easy alleine mit meinem Bildschirm und meiner Predigt, die ich mir online irgendwie anschaue. Weißt du, wie ein Wolf so ein Schaf nennt? All you can eat. Mittagessen. Darum ist es so wichtig, dass wir einander haben, füreinander da sind. Wie ein Johannes, der für seinen Gaius betet und sagt, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du nicht auf Abwegen kommst. Ich segne dich, auch mit materiellem Segen und Erfolg. Sei kein dummes Schaf. Achte auf deine Gedanken, auf deine Handlungen und deine Worte. Ich glaube, dass jede unserer Gewohnheiten, jede Lebensweise beginnt immer mit einem Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, achte darauf, was da landen darf. Sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Das kennen wir alle. Alles geht auf den Gedanken zurück, den es gilt zu schützen. Deinen inneren Menschen. In diesem Kampf, der stattfindet, zu sagen, ich nehme die antigöttlichen Gedanken in die Gefangenschaft. Sie müssen sich dem Wort Gottes unterordnen und ich vertraue der Wahrheit und ich gehe mit der Wahrheit in meinem Leben, damit mein innerer Mensch gesund ist und ich auch sonst ein gesundes Leben führen kann. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde nimmt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es gab tatsächlich mal eine Glaubensbewegung, da haben sie angefangen, sich die Augen rauszureißen und so weiter. Tut das nicht. Ich glaube, das Auge, das Jesus hier benennt, sind unsere inneren Gedanken, unsere Vorstellungen. Und wenn du merkst, oh, ich bin da nicht in der Heiligkeit Gottes unterwegs, hier nimmt Jesus das Beispiel vom Ansehen einer anderen Frau, also er spricht den ganzen Bereich der Sexualität an, aber du kannst unterschiedliche Lebensbereiche der Versuchung nehmen, dann sagt Gott, und dann schau darauf und bring das in Ordnung. 2. Korinther 10, Vers 5, falsche Vorstellungen und Gedanken wirklich in die Autorität von Gott nehmen. Es geht dann weiter, sagt, wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Dann ist es dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Auch hier behalte deine Hände. Die Hand ist hier das Beispiel für die Tat, die folgt dem inneren Gedanken. Achte auf deine Gedanken, achte auf dein Handeln, achte auf deine Worte. Du kannst mit deinen Worten, mit deinem Gedanken, deinen Worten und deinen Handlungen, kannst du jeden Segensspruch von Gesundheit, vom allgemeinen Wohlbefinden, vom Glaubensleben, du kannst mit falschen Gedanken, Handlungen und Worten das alles niederbrennen, ihr Lieben. Die Bibel ist sehr eindeutig. Sprüche 21, Vers 23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt von Nöten seine Seele. Sprüche 15, Vers 4, heilende Worte helfen zum Leben. Böswilliges Reden zerstört jeden Lebensmut. Sprüche 12, 18, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Deine Worte können deinen inneren Menschen aufbauen, trösten, können andere ermutigen oder alles zerstören. Neuen Testament, Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörern Gnade gibt. Hey, lasst uns in unseren Worten anderen Menschen Gnade geben. Was vermittelst du mit deinen Worten, mit deinen Statements? Bauen sie auf oder reißen sie nieder? Es ist so interessant. Die Social Medias können dir einen sehr guten Einblick geben in das Seelenleben und in das Leben eines einzelnen Menschen und um was sich sein Leben dreht, hauptsächlich. Wenn jeden Tag ein Post vom Hund kommt, dann weißt du, oh, da dreht sich relativ viel um den Hund. Wenn da jeden Tag ein Bild kommt von Haus, Pool, dann weißt du, oh, es dreht sich relativ viel darum. Wenn jeden Tag ein Post kommt vom Sport, dann weißt du, oh, da dreht sich relativ darum. Und dann gibt es Posts und Statements, da musst du dich fragen, was ist das Ziel, wenn ich es absende? Ein Pool und ein Haus und so weiter zerstört nicht viel, aber es gibt Statements, die können eine Spaltung herbeiführen oder heilend und aufbauend sein. Und ich möchte dir sagen, wenn du schon gern postest, poste doch Wort Gottes. Aufbauende, heilsame Verse, die der Seele gut tun, die unserer Gesellschaft, die gerade stöhnt und eben alles andere wie gesund ist, nämlich krank ist, die helfen können, aufbauen können, dass die Liebe zueinander zusammengeführt wird. Ihr Lieben, ich lade uns ein, dass wir diesen Lebensstil führen, der aufbauenden Worte, des Segens füreinander. Lass dich nicht hineinziehen in den Streit, in den Stress, in das alles, was die Seele nur krank macht. Josua 14, Vers 8. Da waren die Kundschafter, die sind ausgesandt worden ins verheißene Land. Und dann kommen sie zurück und es ist so ernüchternd. Von diesen 12, 2 waren, hey, wir packen das, wir nehmen das Land ein. Und 10 haben gesagt, never ever, das klappt nicht, vergesst das. Dort wohnen Riesen, die fressen uns auf mit Haut und Haaren. Und dann sagt Josua, weil meine Brüder negative Worte zurückbrachten, die dem Volk ihren Mut raubten und die ihr Herz schmelzen ließ. Eine ganze Generation konnte nicht ihr Erbe empfangen, weil es ein paar Leuten wichtig war, ihre negative Sicht zu kommunizieren, anstatt zu schauen, wie sieht Gott die Sache. Hey, Gott hat Hoffnung für dich und für mich. Gott hat Hoffnung für unser Land. Gott hat Hoffnung fürs Gospelhaus, ihr Lieben. Er hat uns nicht vergessen. Niemand. Möchte ich einladen, wie ein Johannes, ein Bote der Hoffnung und des Segens zu sein, der aufbauenden, liebenden Worten, der wirksamen und helfenden Tat. Sei kein passiver Konsument, sondern bring deine Gaben mit ein. Du kannst Liebe und Hoffnung transportieren, du kannst Mut und Heilung bringen. Wenn du sagst, ich brauche Heilung in meiner Seele, ich brauche Heilung an meinem Leib, dann lade ich dich so sehr ein, dass du dich ganz Jesus hingibst. Komm, lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen miteinander ein Bekenntnis singen. Diesem Bekenntnis drücken wir aus, dass Gott gut ist. Und du kannst in dem nächsten Lied alles hineinlegen, was dir dein Leben gerade schwer macht. Vielleicht sagst du, oh, meine Seele ist so krank, da ist so viel Unvergebenheit drin. So viel Wut, so viel Zorn. Dann bist du jetzt eingeladen, das alles zu Gott zu bringen. Wenn dir dein Arzt gesagt hat, ich habe keinen Weg, ich sehe keine Hoffnung, dann kannst du jetzt zu dem Arzt aller Ärzte gehen, zu Jesus Christus und sagen, ich bringe dir meinen Körper, meine Seele, mein Glaubensleben, meinen Leib. Berühr du mich. Weißt du, das ist so schön, dass Gott, wann immer wir zu ihm kommen, er stößt uns nicht zurück. Wenn der Feind, der Teufel dich versucht anzuklagen, dich zu verdammen, dann geh jetzt zu Jesus. Sag, Jesus, ich bring dir meine Fehler. Ich bring dir meine Vergehen. Reinige du mich. Nimm alle Sünde hinweg. Und weißt du, was Gott tut? Er tut es, weil er gut ist. Gott ist so gut.